Also wir gehen jetzt zum Vortrag von Professor Dr. Jörg Tatzelt. Er ist Leiter der Abteilung für Biochemie neurodegenerative Erkrankungen an der Fakultät für Medizin hier an der Universität. Er wird uns heute einen Vortrag zum Thema Prion-Erkrankungen bei Menschen und Tieren, Modelle zur Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen geben. Also vielen, vielen Dank, Jörg, auch, dass du da bist.
Ja, Denise, vielen Dank. Und natürlich Ihnen vielen Dank, dass Sie bei dem schönen Wetter kommen, um sich ein bisschen anzuhören, was wir hier auch an Forschung machen. Und was ich heute machen würde, ist Ihnen einen kurzen Überblick über neurodegenerative Erkrankungen geben und ganz spezifisch natürlich Alzheimer, aber auch, wie wir eigentlich versuchen, die Grundlagen zu schaffen, damit Alzheimer auch mal therapierbar ist. Und kurze Begriffseinführung, neurodegenerative Erkrankung, Sie kennen den Begriff bestimmt, Sie haben in Apothekenrumschau, überall ist er natürlich sozusagen zu finden. Er setzt sich letztlich zusammen aus einem griechischen und aus einem lateinischen Wort und bedeutet Nerven, das Entarten von Nervenzellen. Und dieses Entarten von Nervenzellen führt zu einem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen. Das ist ganz wichtig hier. Wir werden uns noch ein paar Beispiele zeigen, wo wir uns abgrenzen von einem akuten Verlust von Nervenzellen, zum Beispiel wenn Sie einen Schlaganfall haben, wenn Sie einen Unfall haben. Aber da ist, wenn man von Vorteil sprechen kann, es schreitet nicht fort. Aber hier haben wir Erkrankungen, in denen der Verlust der Nervenzellen praktisch nicht aufhaltbar ist. Aber was natürlich am wichtigsten ist, dass dieser Verlust von Nervenzellen zu Symptomen führt. Sie werden also nicht merken, dass Sie jetzt Nervenzellen verlieren, sondern Sie werden merken, dass Sie Gedächtnisprobleme haben, dass Sie nicht mehr richtig gehen können. Das heißt, Sie gehen mit Symptomen zum Arzt und zugrunde liegen sind eben der Verlust, und das sage ich Ihnen gleich am Beispiel. Wir haben also zum einen Bewegungsstörungen oder beides auch Demenz, also kognitive Probleme. Von welchen Krankheiten reden wir? Sie kennen Sicherheit Alzheimer-Erkrankung, Parkinson. Sie sehen, über die neuesten Zahlen sind bei 1,5 Millionen Patienten Parkinson mehrere hunderttausend. Das ist natürlich auch der Grund, warum entweder kennen Sie jemanden oder Sie haben zumindest davon gehört. Aber die Krankheiten beschränken sich nicht auf diese häufigen Erkrankungen, sondern wir haben auch Krankheiten, die relativ weniger häufig sind. Und wir sind hier zum Beispiel bei der amyotrophen Lateralsklerose, Lou Gehrig's Disease für solche, die vielleicht Baseball interessiert sind. Hier haben wir eine tödliche Erkrankung, ganz wichtig, die gekennzeichnet ist durch den Verlust von Nervenzellen, die die Muskeln innervieren. Das heißt, sie haben Muskellähmungen, weil die Nervenzellen fehlen und letztendlich sterben sie dann, weil sie nicht mehr atmen können. Chorea Huntington kennen vielleicht auch einige, aber Sie sehen 6.000 bis 8.000 Patienten pro Jahr nur. Völlig unkontrollierte Bewegungsstörungen. Die Leute können praktisch ihre Arme nicht mehr kontrollieren. Das ist der große Veitstanz auch. Und hier auch eine tödlich verlaufende Erkrankung, die nur genetisch bedingt ist und relativ früh im Leben auftritt. Und jetzt kommen wir zu den Krankheiten, an denen mein Labor interessiert ist. Das sind die Prion-Erkrankungen. Und Sie sehen, dass wir 80 bis 100 Fälle nur haben im Jahr. Das heißt, es wird auch kaum jemand von Ihnen einen kennen, der daran erkrankt ist. Aber was ich Ihnen zeigen werde im Laufe des Vortrags, ist, dass wir diese Krankheit benutzen, um Mechanismen zu lernen, vielleicht um damit Alzheimer-Patienten helfen zu können. Und ich werde Ihnen gleich Beispiele geben, wie das kommt. Aber Alzheimer ist natürlich die absolut interessanteste Krankheit. Wie gesagt, andauernd in den Medien. Und deswegen würde ich Ihnen gerne hier mal einen kurzen historischen sozusagen Einblick geben, wo kommt der Name Alzheimer-Erkrankung her. Und der kommt wie bei vielen früheren Erkrankungen einfach von dem, der die Krankheit zuerst beschrieben hat. Und das war Alois Alzheimer. Und es fängt an letztlich, Sie sehen, November 1901. Und eine Frau, die ist 51 Jahre alt, wird in die Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische eingeliefert. Die Nomenklatur war ein bisschen anders damals, heute hat man etwas andere Begriffe für die Krankenhäuser. Nichtsdestotrotz, Alzheimer war gerade Assistenzarzt sozusagen in der Zeit und hat die Aufnahmeuntersuchung durchgeführt. Und ganz normal, als wenn Sie auch zum Arzt gehen, der befragt Sie. Und was das Interessante ist, wir haben von damals noch seine handschriftliche Aufzeichnung, die ist gefunden worden. Und das ist das Gespräch, was Herr Alzheimer mit der Frau Deter geführt hat. Und ohne ins Detail zu gehen, Sie sehen in schwarz die Fragen von Herrn Alzheimer und in blau die Antworten von Frau Dieter. Und was Sie sehen, ist direkt das Einzige, was die Frau noch weiß, ist ihr Name und wie alt sie ist. Und alles andere, wie heißt ihr Mann, Auguste, wo wohnen sie, völlig verwirrt. Aber auch noch ein anderer interessanter Aspekt ist hier gezeigt. Ich bin doch so verwirrt. Das heißt, die Frau erkennt noch in dem Stadium, dass sie wirklich ein Problem hat. Und das ist ganz typisch auch für Alzheimer, gerade in der Anfangsphase, dass die merken, sie verlieren ihre kognitiven Fähigkeiten, aber sie können nichts machen. So, und damit hört eigentlich die Geschichte auch schon auf mit dem Herrn Alzheimer und der Auguste Dieter. Er geht nämlich zurück nach München, aber er wird benachrichtigt, als die Frau Dieter 1906 stirbt. Und jetzt macht eben Alzheimer was, was zu der damaligen Zeit praktisch im Kommen war, aufgrund der Entwicklung von Mikroskopen, von Techniken. Er geht zurück und untersucht das Gehirn der Verstorbenen. Er versucht also jetzt praktisch eine psychiatrische Erkrankheit. Er schaut, kann er vielleicht irgendwas im Gehirn finden, dass da Veränderungen sind. Und das findet er tatsächlich und er veröffentlicht diese Befunde in der Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie und Sie sehen über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Das Einzige, was er macht, er beschreibt, und das sind jetzt mikroskopische Aufnahmen, damals ist nicht so fortgeschritten wie Herr Theiss heute, die mussten noch von Hand malen früher, wenn sie Neuron sehen wollten und konnten kein Foto machen. Und das sind seine handgemalten Nervenzellen, die er im Gehirn von der Frau Dieter gefunden hat. Und wir wissen inzwischen diese, Sie brauchen sich jetzt ja nicht, kennen sich nicht aus, aber diese komischen Gebilde, die er hier findet, das ist das Typische für Alzheimer-Erkrankte. Und damit endet leider auch fast schon die ganze Geschichte von Herrn Alzheimer, weil er verstirbt nämlich selber schon 1915. Auf dem Weg nach Breslau hat er sich irgendeine Krankheit eingefangen und als er den Lehrstuhl da annehmen möchte, ist er leider so krank und stirbt. Aber sein Kollege Kreplin hat die Krankheit zu seinen Ehren Alzheimer-Krankheit genannt. Und seitdem ist der Begriff da. Er wusste zu der damaligen Zeit, er hat auch nie wieder eine Alzheimer-Patientin gesehen. Und wir wissen heute, er hat praktisch den ersten Fall beschrieben. Aber das ist ganz wichtig, er hat den ersten Fall beschrieben. Das heißt nicht, dass Alzheimer erst die Erkrankung erst 1900 auftrat. Es gibt Alzheimer-Erkrankungen, solange es Menschen gibt. Es ist nur der erste Beschreibung. Für Sie ganz relevant, was man immer wieder gefragt wird, Alzheimer ist natürlich primär eine Erkrankung der Demenz, also eine kognitive Einschränkung, aber Demenz muss nicht gleichbedeutend mit Alzheimer sein. Sind die ja, der vergesslich wird im Alter, ist jetzt, hat Alzheimer und man geht im Moment davon aus, dass ungefähr 60% aller Demenzformen es sich um Alzheimer handelt. Das höchste Risiko ist nach wie vor das Alter. Das heißt, wir haben typischerweise erst 60 mit 70 oder später tritt Alzheimer auf. Die Diagnose wird vom Arzt gestellt und zwar eine Kombination von Befragungen. Es gibt inzwischen Tests, wo sie so Sachen aufmalen müssen, aber auch laborchemische Befunde, Blut abnehmen. Wir können Bildgebung machen und dann erst ist die Diagnose möglich. Was ein besonderes Problem ist, in der Frühphase von Alzheimer ist es schwierig, wirklich eine eindeutige Diagnose zu stellen. Wenn es später kommt, wie gesagt, die Frau Dieter, da braucht man nicht mehr lange überlegen, die können Sie relativ leicht diagnostizieren. Und jetzt sehen Sie auch, warum die Spätform leicht, jetzt, Sie sind ja schon Experte jetzt im Gehirnschnitten und Gehirnanalysen, und Sie sehen, also da brauchen Sie keine Medizin studieren für, um festzustellen, dass mit diesem Gehirn hier irgendwas nicht stimmt offensichtlich. Und das ist jetzt praktisch die Endform von einem Alzheimer-Patienten. Sie sehen einen massiven Verlust von Nervenzellen. Und das ist ein Schnitt, den haben Sie auch gerade schon gesehen, hier ein schematischer Schnitt. Und was da das Interessante ist, und das erklärt auch, warum ich Ihnen gerade so verschiedene Krankheiten vorgestellt habe, Parkinson, Prion-Erkrankung oder ALS, der Verlust der Nervenzellen gibt Ihnen praktisch oder zeigt Ihnen, wie die Symptome aussehen. Der Alzheimer-Patient hat hauptsächlich einen Verlust von kognitiven Funktionen. Warum? Weil nämlich die Nervenzellen, die verloren gehen, hauptsächlich die sind, die für Erinnerung und Sprache notwendig sind. Und wenn Sie jetzt einen Parkinson-Patienten sich anschauen würden, der hätte diese Gehirnregale völlig normal, aber in einer Region, der für die Kontrolle der Bewegung, die Feinsteuerung der Motorik ist, da hat er einen Verlust. Und das ist genau der Unterschied der verschiedenen Krankheiten, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Es kommt darauf an, wo verliere ich die Nervenzelle, wo sterben die Nervenzellen ab. Für den Mediziner ist die Symptomatik komplett unterschiedlich. Für den Grundlagenforscher, der sieht nur, es sterben Nervenzellen ab. Und das ist genau das, was wir verstehen wollen. Warum sterben die ab? Und wenn wir jetzt in die Alzheimer-Krankheit ein bisschen tiefer eintauchen, wie Herr Alzheimer das praktisch angefangen hat, Sie sehen hier ein normales Gehirn ganz schematisch, die Nervenzellen und hier die, wir haben ja schon gerade gehört, die Gliazellen, die dazwischen liegen. Und dann finden Sie, wenn Sie durchs Mikroskop schauen, sehen Sie, dass der Alzheimer-Patient da Ablagerungen hat. Das können Sie mikroskopisch sehen. Und diese Ablagerungen bestehen aus Eiweiß. Und das können Sie sich ungefähr vorstellen, Sie nehmen ein Hühnerei, wenn das noch nicht gekocht ist, das Eiweiß ist total durchsichtig, wasserlöslich. Sobald Sie es kochen oder braten, stockt es und Sie können es nie wieder auflösen. Sie können es so lange in Wasser werfen, wie Sie möchten. Das Hühnerei, das gekochte, wird sich nicht mehr auflösen. Und das ist genau, was wir beim Alzheimer-Patienten sehen. Ablagerungen außerhalb der Nervenzellen. Und vielleicht noch ein Wort zu allgemein zu psychiatrischen Erkrankungen. Wir haben auch schwerste psychiatrische Erkrankungen. Da sehen Sie gar keine Veränderung im Gehirn. Und das ist genau der Unterschied. Denken Sie an schwere Psychosen. Da machen Sie Gehirnschnitte und da werden Sie nicht feststellen können, dass die Person krank war. Hier haben wir eine Korrelation, Veränderungen im Gehirn plus Symptome. Und das fasst eben diese Krankheiten zusammen. Und das sind diese Ablagerungen, da haben Sie wahrscheinlich auch schon Plaques, wie sie heißen, auch schon von gehört und gelesen. Wenn wir das jetzt alles reduzieren, und das ist manchmal was Grundlagenforscher oder versuchen, sie müssen sich irgendwie auf ein Symptom konzentrieren. Eine Erkrankung im Menschen ist einfach viel zu komplex, als dass Sie die jetzt einzeln aufdröseln können. Sondern wir schauen jetzt hier ganz klar, wir haben ein gesundes Gehirn. Plötzlich tauchen Ablagerungen auf, die man also mikroskopisch sehen kann. Und als Folge davon sehen wir Neurodegeneration, ein Verlust von Nerven. Wir haben also einen direkten Zusammenhang zwischen Ablagerung und Nervenzelltod. So, und jetzt komme ich zu unserer Lieblingskrankheit, wenn ich so sagen darf. Und jetzt befinden wir uns im Jahr 1759. Das heißt also, Alzheimer war relativ spät mit seiner Beschreibung von einer Krankheit dran. Das ist ein Buch, publiziert in Deutschland. Das Buch können Sie noch in der Staatsbibliothek in München steht zum Beispiel. Und das ist ein Handbuch für Landwirte. Sie können es also lesen, nützlich und auf die Erfahrung gegründete Einleitung in die Landwirtschaft. Also so ist es beschrieben. Und es gibt verschiedene Anweisungen für Kultivierung von Getreide, aber auch von Krankheiten. Und das ist eben ein Kapitel. Sie sehen, das Deutsche ist ein bisschen anders als heute von den mancherlei Krankheiten des Schafsviech und was für euren damit vorgenommen werden. Also einfach, der Landwirt hat Tiere und wenn Krankheiten auftreten, was macht er? Und ein Kapitel ist beschreibt, und das ist das Original aus dem Buch hier, Sie sehen, Sie können auch das Deutsch, können Sie eigentlich noch ganz gut lesen, beschreibt eine Krankheit der Schafe, heißt Trab, weil die gehen so komisch, die Schafe, wenn sie die Krankheit haben. Und was für uns wichtig ist, ist damals beschrieben, die Krankheit ist ansteckend und sie müssen sterben, sie ist also tödlich. Und wir wissen heute, dass das diese Prion-Erkrankung in Schafen ist, die schon vor 250 Jahren beschrieben wurde. Aber was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, ist ein nettes, der letzte Satz, wie gesagt, ist ja ein Handbuch für Landwirte, was Praktisches soll es ja sein. Und da ist der Tipp, dass wenn ein Schäfer merkt, dass dieses Tier krank wird, dass es möglichst schnell schlachtet und sozusagen nicht verkauft, aber immerhin fürs herrschaftliche Gesinde. Soll nie an die Herrschaft verfüttert werden, aber immerhin soll es nicht weggeworfen werden. Und wahrscheinlich, heute schreibt man es nicht mehr so explizit, aber wahrscheinlich macht man es immer noch so in der Tierhaltung leider. Was uns das aber auch zeigt, ganz nett, ist, dass offensichtlich Scrapie in Schafen nie auf den Menschen übertragen wurde. Weil offensichtlich wurde es immer gegessen, hat aber irgendwie keinem richtig geschadet. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Das ist nur mal ein Beispiel. Scrapie, ich rede mal von Scrapie, das ist das englische Wort von Scrape, von abkratzen und die Schafe kratzen sich die Wolle ab. Also das heißt, wenn Sie mal so ein Schaf draußen rumlaufen sehen, dann können Sie mich anrufen, hat es wahrscheinlich Scrapie. Es gibt übrigens immer noch, in Deutschland auch, in England überall noch verbreitet. Ist also, die Krankheit ist nach wie vor da. Aber wie gesagt, offensichtlich kein Problem. Und jetzt, warum erzähle ich Ihnen alles was von Tierkrankheiten? Das ist ja hier nicht für Landwirte die Veranstaltung. Aber wir sind jetzt plötzlich im Jahr 1920 wieder. Das heißt genau die gleiche Zeit, wo alles Alzheimer geforscht hat. Und jetzt eine Beschreibung von zwei anderen Medizinern, von Herrn Kreutzfeldt und Herrn Jakob. Und die haben eigentlich genau das Gleiche gemacht wie an Alzheimer. Die haben einen Patienten gehabt in der Psychiatrie, eine Neurologie, der ist verstorben. Sie haben das Gehirn rausgenommen und haben jetzt auch eine Krankheit beschrieben. Es war alles sehr eigenartig immer. Hier ist wieder eine eigenartige herdförmige Erkrankung, das ist auch eine eigenartige Erkrankung. Und was wir heute wissen, das ist die Krankheit, die ich Ihnen gerade im Schaf beschrieben habe, das ist die Krankheit im Menschen. Und nach den Erstbeschreibern ist die jetzt Kreutzfeldt-Jakob-Krankheit benannt worden. Und darunter firmiert die jetzt, wo ich sagte, wir haben ungefähr 80 bis 100 Fälle im Jahr. Das heißt, wir haben eine Krankheit, die im Schaf vorkommt, die im Menschen vorkommt. Warum ist das irgendwie nie besonders Beachtung gefunden? Einfach, weil es kaum Patienten gibt. Das war einfach ein Zufall. Sie können sich vorstellen, 80 Fälle im Jahr gegenüber 1 Million Fälle bei Alzheimer, die fallen praktisch gar nicht auf, diese Patienten. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Aspekt der Prion-Erkrankungen, die Ihnen oder gerade vielleicht den etwas Älteren noch völlig bekannt ist. Und das ist die bovine spongiforme Enzephalopathie, der Rinderwahnsinn in England. Und warum war der damals so in den Medien? Sie sehen, das waren so Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er. In England, Sie sehen, 1992 waren alleine 40.000 Rinder erkrankt. Und das sind jetzt Zahlen, die enormen auch wirtschaftlichen Impact hatten. Aber das ist noch nicht das Wichtige für uns in der Forschung gewesen. Das Wichtige war, als 1996 plötzlich eine neue menschliche Prion-Erkrankung publiziert wurde in England. Und jetzt war relativ schnell klar, die Tierseuche ist übertragen worden auf den Menschen. Und das ist absolut einzigartig bei den neurodegenerativen Erkrankungen, dass wir nämlich eine infektiöse Krankheit haben, das alleine schon einzigartig, aber auch eine Krankheit, die sowohl im Menschen, hier haben wir die Kreutzfeldt-Jakob-Erkrankung, die ich Ihnen sagte, und in Tieren vorkommt. Und Sie werden gleich sehen, warum das von unschätzbarem Wert für die Forschung ist, dass wir eine Krankheit haben, die tatsächlich in Menschen und Tieren vorkommt. Wenn wir uns nämlich jetzt die charakteristischen Merkmale anschauen, dann finden wir praktisch fast das Gleiche wie bei der Alzheimer-Erkrankung. Wir haben ein gesundes Gehirn, es tauchen Ablagerungen, Proteinablagerungen auf und wir haben eine Neurodegeneration. Und das ist tatsächlich das charakteristische Merkmal der verschiedenen Krankheiten, die ich Ihnen am Anfang aufgezählt habe. Symptomatisch völlig unterschiedlich, aber einen gemeinsamen Nenner, wir haben Ablagerungen im Gehirn, die Sie sozusagen auch mit dem Mikroskop sehen können, die zu einem Nervenzellverlust führen und wie gesagt letztendlich bei den ALS oder auch Chorea Huntington Prion auch zum Tode führen. Nach einer Prion-Erkrankung zum Beispiel, 6 Monate nach Ausbruch der Symptome versterben die Leute schon. So aggressiv ist diese Krankheit. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der zentralen Frage, mit der wir uns auch im Labor beschäftigen. Wir machen zwar Grundlagenforschung, aber wir wollen verstehen, wieso treten diese Krankheiten eigentlich auf? Und da sind leider die meisten Fragen noch unbeantwortet. Ganz böse Zungen behaupten, wir befinden uns ungefähr auf dem Stadium, in dem sich auch Herr Alzheimer 1906 befunden hat, mit unseren Erkenntnissen. Es stellt sich nämlich die Frage, warum eigentlich diese Proteine sich ablagern, warum kommt es zur Verklumpung? Was aber viel wichtiger ist, warum führen diese Aggregate, warum führt dieser Müll im Gehirn eigentlich dazu, der ist außerhalb der Zellen, warum führt er denn dazu auf einmal, dass diese Zelle jetzt sich verändert und abstirbt? Und die muss man klarerweise sagen, wir wissen es noch nicht genau. Das andere Problem bei diesen Krankheiten ist, wenn ein Patient sozusagen zum Arzt kommt mit Symptomen, dann sind die meisten seiner Gehirnzellen, seiner Nervenzellen leider schon alle abgestorben. Bei einem Parkinson-Patienten, wenn die Symptome anfangen, sind 70% der Neurone schon tot. Die sind weg und die kriegen sie auch nie wieder. Und das macht natürlich die Therapie noch schwieriger. Wie kann man Forschung machen, was wir auch praktisch im Labor praktizieren? Tiermodelle ist natürlich das, was am nächsten vielleicht am Menschen dran ist. Wir können hier Mechanismen der Krankheitsentstehung erforschen. Was aber auch wichtig ist, wir können hier Therapeutika, wir können Medikamente testen. Aber, und das ist wieder vor kurzem wieder klar dargestellt worden, die meisten sogenannten Mausmodelle sind leider keine optimalen Modelle für Krankheiten im Menschen. Und es gibt, was immer auch Sie lesen mögen, es gibt keine Maus, die Alzheimer-Krankheit hat. Und es gibt auch keine Maus, die eine Parkinson-Krankheit hat. Das heißt, wir haben hier diese Problematik, dass die Forschung extrem schwierig ist, aber wir können natürlich auch nicht an Menschen forschen. Und hier muss man klar sagen, bilden Prion-Erkrankungen eine absolute Ausnahme, weil wir haben eine Prion-Erkrankung in der Maus und wir haben auch Prion zum Beispiel im Hamster. Das heißt, wir können die Krankheit, die eine Maus hat, ist fast identisch mit dem Ablauf, den Veränderungen im Gehirn, die wir auch im Menschen sehen. Das heißt, wir haben hier ein ideales Tiermodell. Und wenn Sie wollen, können Sie auch mit Rindern arbeiten, wenn Sie größere Labortrakte haben, was teilweise in England auch gemacht wird, um wirklich das nachzustellen, warum die Krankheit auf den Menschen übertragen wurde. Und da gebe ich Ihnen mal ein kleines Beispiel, was man mit prion-infizierten Mäusen machen kann. Die Mäuse sterben, ich sagte Ihnen, das ist eine tödlich verlaufende Krankheit, die sterben hier nach Ausbruch der Krankheit nach 80 Tagen und wir haben hier verschiedene Medikamente getestet und Sie sehen, wir verzögern den Krankheitsausbruch. Wir können also wirklich testen, eine Medikament, wie wirkt die sich auf den neuronalen Zelltod aus? Und das ist natürlich, wie ich sagte, ein Vorteil, den wir nicht haben, wenn wir jetzt Alzheimer zum Beispiel analysieren. Und das ist genau, wo wir letztlich hin wollen, Therapie, was wollen wir eigentlich oder was wird jetzt gemacht? Und vielleicht haben Sie das auch schon, die Medien, die haben letztens da wieder von berichtet, dass es neue Ansätze gibt mit Impfung, Antikörper. Also eine klassische Impfung, wie zum Beispiel bei der Grippe, Antikörper erkennen Eiweiße und hier ist die Idee, ich bringe Antikörper in den Patient und diese Antikörper fressen mir sozusagen diese Ablagerung auf. Und das ist, was jetzt von verschiedenen pharmazeutischen Firmen gemacht wird. Die Ergebnisse werden unterschiedlich bewertet, sind auf jeden Fall jetzt noch nicht ganz euphorisch vielleicht zu bewerten. Aber was ist das andere Problem? Das andere Problem ist, dass die ganze Hypothese darauf beruht, dass wenn ich diese Ablagerung beseitige, ich auch keinen Alzheimer mehr habe. Aber leider gibt es da auch gute Gründe anzunehmen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo wir jetzt stehen. Es gibt nichts Vernünftiges an Therapie. Und was wir eben im Labor versuchen, ist erstmal die Grundlagen zu verstehen, warum wirklich sich diese Proteine bilden und wie sie die Nervenzellen schädigen. Und dafür eignet sich eben auch das Prion-Modell. Und dann können wir den nächsten Schritt sehen, ob wir das vielleicht auch auf Alzheimer anwenden können. Und mit dem möchte ich mich bedanken und würde mich freuen, wenn Sie vielleicht noch Fragen haben.